Ja, auf zum Endspurt. Wir werden bei dem Thema, das noch dran ist jetzt, uns auch ein bisschen ins Ausland begeben und ich werde ein bisschen erzählen aus unserem Missionsdienst in Verbindung mit dem Titel Wohlstandsevangelium. Ich habe mich sehr gefreut vorher, dass ihr so viele Segnungen genannt habt, die der Herr für uns bereithält, schon in dem jetzigen Leben. Vergebung der Sünden und ein ruhiges Gewissen, seine Leitung in unserem Leben, hier auf der Erde in schwierigen Fragen, geregelte menschliche Beziehungen in den Familien zwischen Kindern und Eltern, im Ehepaar und so weiter und so fort. Aber wie sieht es denn aus mit den Finanzen? Ein Christ, der seinen Glauben treu lebt, wird er eher reich oder wird er eher arm? Beides ist möglich. Und das müssen wir ganz klar festhalten. Es gibt Arbeitgeber, die stellen sehr gerne Christen ein, weil sie wissen, die sind zuverlässig, die sind pünktlich, sollten sie zumindest sein, arbeiten treu, suchen das Wohl ihres Arbeitgebers, lügen nicht und so weiter. Aber es kann auch sein, dass wenn du als Christ auf deiner Arbeit lebst, dass es zur Kündigung kommt, weil du nicht lügen willst, weil du irgendwelche krummen Touren nicht mitmachen willst oder weil du nicht abtreiben willst als Hebamme in einem Krankenhaus. Manchmal kann es sein, dass christliches, tugendhaftes Verhalten wirklich zu materiellem Wohlstand führt, kann aber auch das Gegenteil sein. Und wichtig ist, dass wir nicht im Hinterkopf denken oder als Hintergedanken denken, wenn ich gläubig werde, dann geht es mir gut. Und deshalb will ich gläubig werden, ich möchte reich werden. Wenn ihr die Evangelien lest, dann steht das immer so als Spannung im Raum, die Erwartung an den Herrn Jesus, doch jetzt endlich mal sich zu offenbaren als der Messias, der die Fremdherrschaft der Römer wegräumt, sein Reich aufrichtet und endlich die treuen Israeliten zu den Mitregenten mit dem Messias hier auf der Erde macht und Israel zur ersten Nation hier auf der Erde. Als er in Markus 10 davon spricht, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort gekreuzigt wird, nachdem er den Nationen überliefert werden wird und gegeißelt und verspottet. Da kommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, nachdem er das gesagt hat, Herr, wir möchten, dass du das tust, was wir von dir erbitten. Und er sagt zu ihnen, ja, worum geht's denn? Und sagen sie, wir möchten, wenn du in deiner Herrlichkeit kommst, auf deinem Thron sitzt, einer zu deiner Linken, einer zu deiner Rechten sitzen. Und das ist schon ein bisschen unsensibel, wenn jemand davon spricht, dass er den Nationen ausgeliefert werden wird und von ihnen gekreuzigt werden wird, dass er sterben wird, dass man einfach zu ihm kommt und sagt, du, wir hätten gerne einen Platz zu deiner Linken, deiner Rechten, in deinem Reich, wenn du in die Herrlichkeit kommst. Und das ist nur ein Beispiel, aber man sieht das in vielen Situationen, sowohl im Kontakt mit den Jüngern als auch mit den Menschen, die den Herrn Jesus umgeben. Es ist oft diese Erwartung da. Ein anderer kommt zu ihm in Lukas 12 und sagt zu ihm, Herr, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Und das kann man alles zusammenfassen unter dem Begriff Wohlstandsevangelium. Man hört das Evangelium und man denkt, aha, da ist einer, der heilt und der tut Wunder, der gebietet im Sturm und verwandelt Wasser in Wein und teilt Brot und Fische aus. Den möchten wir haben. Wie ist es mit dir? Ist Jesus wirklich dein Gott, dein Retter und Herr? Bist du vor ihm niedergefallen wie ein Thomas, der endlich sagen konnte, mein Herr und mein Gott? Oder ist er für dich nur Wohltäter, Heiler, Fürsprecher, eben im Sinne eines Rechtsanwaltes, der dafür sorgt, dass dein Bruder sein Erbe mit dir teilt, ein Brotkönig, der dafür sorgt, dass es uns immer gut geht? Was hat dich wirklich dahin gebracht, dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Wohlstandsevangelium ist vielleicht unter deutschen Christen nicht so geläufig als wirkliches Problem, weil es uns ja auch ohne den Glauben an Jesus Christus gut geht. Das zeigen alle unsere ungläubigen Mitmenschen und Zeitgenossen, denen geht es auch gut, auch wenn sie nicht glauben. Aber in Ländern, wo das Bruttosozialprodukt 100-mal niedriger ist als in Deutschland, da suchen die Leute ja nach anderen Wegen, um reich zu werden, als auf dem Arbeitsmarkt, wo es vielleicht keine Stellen gibt oder auch weil sie anders religiös geprägt sind und denken, auf dem religiösen Weg wird man schneller reich, als wenn man arbeitet. Und als ich einmal auf den Bahamas war, da habe ich folgendes Haus gefunden. Ich muss erklären, die Bahamas sind eine Inselgruppe, standen in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt in den letzten Tagen, weil ein schwerer Hurrikan, das diese 700 Inseln teilweise schwer verwüstet hat. Die liegen nördlich der Karibik, östlich den USA vorgelagert. Und auf den Bahamas spricht man Englisch und das ist so eine Art Steuerparadies. Viele reiche Leute versuchen ihr Vermögen dahin zu bringen, weil man muss dort keine Einkommensteuer bezahlen, aber alles wird sehr stark mit Zöllen belegt. Also alles, was importiert wird auf diese Inseln, was weiß ich, ein Liter Milch, der kostet dann eben 1,50 Euro und nicht 50 Cent, weil da noch 1 Euro Steuern drauf sind, Zölle drauf sind und dadurch bereichert sich die Regierung. Aber Einkommenssteuer musst du keine bezahlen. Also wenn du ein paar Millionen bringst, kannst du auch schnell die Nationalität, die Staatsbürgerschaft auf den Bahamas bekommen. Ja, da spricht man Englisch und da bin ich vor einigen Jahren gewesen, weil es dort auch viele Exil-Haitianer gibt. Haiti, eine ganz arme Insel südlich der Bahamas, wo dann eben die Haitianer, die versuchen ihr Land zu verlassen, als Wirtschaftsflüchtlinge auch schon mal auf die Bahamas auswandern. Es gibt so 50.000 Haitianer auf den Bahamas und ich war dort und besuchte diese Exil-Haitianer und ich komme an einem Haus vorbei auf einem Spaziergang durch das Wohnviertel, wo ich untergebracht war und da stand da Casa Bendita. Das ist Portugiesisch, jetzt wird es noch komplizierter. Portugiesisch, Haitianer sprechen Französisch oder Kreolisch und auf den Bahamas spricht man Englisch. Und da stand plötzlich auf Portugiesisch Casa Bendita am Eingang so eines Hauses. Und ich fragte meinen Bruder, was hat das hier zu bedeuten? Ja, sagt er, das ist ein brasilianischer Wohlstandsevangelist, der hat sehr viel Geld gemacht in Brasilien durch die Predigt des Wohlstandsevangeliums und hat das Geld dann auf die Bahamas gebracht und sich da ein Haus gebaut. Und das heißt so viel wie gesegnetes Haus. Casa Bendita, gesegnetes Haus. Und so sah dieses gesegnete Haus aus. Also ein ganz schönes Häuschen, das er sich dahingestellt hat. Die Wohlstandsevangelisten, die predigen ein ganz einfaches Evangelium, die sagen, du musst nur richtig glauben und dann wirst du reich, weil Gott segnet gerne, ist ein großzügiger Gott und wenn du richtig glaubst, dann wirst du reich. Und die müssen das ja auch vormachen, dass sie glaubwürdig sind und in der Regel sind sie auch sehr begabt, den Menschen irgendwie Argumente vorzustellen, dass das Geld erstmal bei ihnen abgeliefert werden soll, weil dann ja auch der Segen noch hundertfach auf den Geber zurückkommt in besonderer Weise. Oder sie sagen, wenn du mir $10 gibst, dann bete ich für dich regelmäßig und je mehr du gibst, desto mehr bete ich für dich. Auf jeden Fall, dieser Wohlstandsevangelist, der hat es in Brasilien zu viel Geld gebracht, aber weil es irgendwie in Brasilien nicht so ganz sicher angelegt werden konnte, hat er sein Vermögen auf die Bahamas gebracht und hier dieses gesegnete Haus gebaut. Ich bin mir allerdings nicht sicher nach dem jetzigen Sturm der vergangenen Tage, ob dieses Haus wirklich noch steht. 13.000 Häuser sollen völlig verwüstet worden sein. Also wenn du mal einfach nur schöne Häuser angucken willst und schauen willst, was Menschen so aus ihrem Geld machen, wenn sie das in Häuser anlegen. Ich habe da bei einem befreundeten Bruder aus der Schweiz wohnen dürfen, der Sohn von Pierre Conneau, hieß er nochmal, Boris, glaube ich. Und der war Schreiner und er hat auf den Bahamas als Schreiner gearbeitet und bei solchen reichen Leuten hat er einfach die Küche gebaut und er ist auch so ein bisschen künstlerisch veranlagt und hat wunderschöne Küchen gebaut aus tropischen Hölzern und das war dann mal locker so, dass wenn er da eine Küche einbaute in so einem Haus, dass das dann ein Auftrag für $100.000 war, einfach um die Küche etwas schön zu gestalten. Casa Bendita. Wohlstandsevangelium. Nun, in Haiti, wir gehen zurück nach Haiti, ein armes Land, wie gesagt, in der Karibik, bevölkert fast nur von Menschen afrikanischen Ursprungs, weil sie als Sklaven vor 500 Jahren von Afrika dahin gebracht wurden, nachdem die indigene Bevölkerung, also die Indianer, wie Kolumbus sie ja nannte, ausgestorben waren. Durch Krankheiten, durch Krieg, durch harte Arbeit wurden dann eben, weil die Indianer ausgestorben waren, wurden Afrikaner auf diese Insel geholt, um dort zu arbeiten, in den Plantagen der Kolonialherren, zuerst der Portugiesen und der Spanier, später dann der Franzosen und Engländer oder Holländer. In Haiti haben dann die Franzosen geherrscht. Und was sucht ein Haitianer in seiner Religion? Die Afrikaner haben also die Religion des Voodoo, das ist ein Animismus, wo man im Geisterglauben versucht, im Kontakt mit Geistern irgendwelche Vorteile zu finden, indem man die Geister manipuliert, dass sie also das tun, was man gerne möchte, dass sie dich bewahren vor Unfällen, Krankheiten, dass sie dich zu Reichtum und gesunden Kindern bringen und so weiter. Ich möchte euch einen Filmausschnitt zeigen von einer Voodoo-Zeremonie. Das ist eine sehr zahme und freundliche Voodoo-Zeremonie, obwohl sie schon ein bisschen düster aussieht. Aber wir wollen uns fragen, was suchen diese Menschen im Voodoo? Was ist ihr Ziel? Und wir werden dann sehen, dass das auch sehr stark mit dem Christentum vermischt ist. Ich muss noch dazu sagen, diese Szene stammt aus einem Film aus dem ersten deutschen Fernsehen, wo ein Jahr nach dem großen Erdbeben, das große Erdbeben war im Januar 2010, wo also die Hälfte der Stadt, der Hauptstadt Haitis, Port-au-Prince, verwüstet wurde, die Hälfte der Häuser war zerstört oder musste abgerissen werden, 250.000 Tote, eine Viertelmillion Menschen starben in diesem Erdbeben. Und ein Jahr später ist dann ein Film gedreht worden, wie die Menschen mit dem Erdbeben fertig geworden sind. Und der ungläubige Reporter, der begibt sich hier also in eine Voodoo-Zeremonie und spricht dann mit dem Voodoo-Priester. Ja, ich zitiere noch einmal den Reporter. Er hat gesagt, die Haitianer suchen in ihrer Religion Trost und zweitens Hilfe aus dem Jenseits für das Leben im Diesseits. Und jetzt werden wir sagen, ja, die armen Haitianer, natürlich suchen sie das vergebens. Die Voodoo-Geister, die Dämonen, führen sie ja nur hinters Licht. Und das stimmt natürlich auch, wenn ihr in 5. Mose 18 nachlest, warum Mose die Israeliten feierlich warnt gegen alle okkulten Praktiken oder vor allen okkulten Praktiken, werden dort 9 spiritistische und okkulte Praktiken aufgezählt in 5. Mose 18. Und was das dann für Israel auch immer bewirkt hat, wenn sie abgefallen sind und die Götzen angebetet haben, dann kann man heute in Haiti wirklich das sehr plastisch vor Augen sehen, was es bewirkt in einem Volk, wenn sie Animismus praktizieren. Aber wir sollten nicht zu schnell sagen, dass die Haitianer in ihrem Voodoo ganz weit weg sind von allem, was christlicher Glaube bedeutet. Denn die haben überhaupt keine Probleme, ihren Voodoo auch mit den christlichen Elementen, besonders wenn es der katholische Glaube ist, zu vermischen. Du gehst da durch die Straßen und du findest ganz viele christliche Motive überall. Und als unbelesener und uninformierter Tourist denkst du erstmal, wow, die sind echt bibelfest und an der Bibel interessiert. Welcome to Ebenezer. Ebenezer erinnert uns an 1. Samuel 6, wo die Israeliten endlich wieder einmal erfolgreich sind im Kampf gegen die Philister und der Prophet Samuel hat sie in den Krieg geführt und stellt einen Stein auf und sagt Ebenezer, das heißt bis hierher hat der Herr geholfen. Und unter diesem biblischen Ausdruck Ebenezer steht noch Pouvoir de mon Père. Da gehst du um den Bus herum, es sind also keine öffentlichen Busse, es gibt keinen öffentlichen Verkehr in Haiti, es sind private Busse, die aber immer so die gleiche Strecke hin und her fahren und für ein paar Cent kannst du dich dann da reinsetzen und wirst eben mit solchen Bussen befördert. Die sind immer irgendwie angemalt, Kunstwerke. Und dann gehst du in den Bus herum, oh, dann denkst du, ah, nach Ebenezer kommt das Blut Jesu, que le sang de Jésus, Es kann auf zwei Arten verstanden werden, nur das Blut Jesu oder auch als Beschwörungsformel, möge das Blut Jesu das und das bewirken. Naja, die anderen Zeichen, die kannst du als Tourist nicht deuten, was da noch so für Symbole stehen. Dann gehst du hinter den Bus und schaust ihn dir an. Il ne faut croire qu'en soi-même. Man muss nur an sich selber glauben. Wo steht das nochmal in der Bibel? Das kommt mir dann schon etwas komisch vor. Das ist purer Humanismus, das steht nirgendwo in der Bibel. Natürlich sollen wir nicht an uns selber glauben, sondern an Gott. Und dann steht da noch links Union des Frères, irgendwie so vereinte Bruderschaft. Und du verstehst nicht mehr so richtig, was ist das jetzt für eine Geistesrichtung? Welche Religion geht es dann? Und muss man sagen, Voodoo an sich ist eben purer Okkultismus. Was denn Voodoo charakterisiert, sind auch diese Bannsprüche, wo man also andere Menschen verfluchen kann, die man irgendwie aus dem Weg räumen will, dass sie krank werden, dass sie Unfälle leiden oder sogar sterben. Du gehst dann zum Voodoo-Priester und bringst ihm irgendeinen Gegenstand, der an den Menschen, den du hast, erinnert. Ein Stück Haare oder Nägel oder auch ein Bild. Und dann zelebriert der Voodoo-Priester einen Fluch über diesen Menschen durch ein Opfer, das du bezahlen musst. Aber so schlimm ist es nicht immer. Eben Voodoo ist auch einfach ein totales Durcheinander von allen möglichen Religionen. Und weil der Katholizismus natürlich die letzten Jahrhunderte prägend war in der haitianischen Gesellschaft, ist eben auch viel Christliches damit eingeflossen. Hier zum Beispiel sieht man auf diesem Bus ein Jesus-Porträt abgebildet. Darüber steht Le plus grand homme de tous les temps, also der größte Mann aller Zeiten. Unten auf Kreolisch Jésus vivant, Jesus lebt. Und links daneben so ein Rambo mit Maschinenpistole. Le pape mourit deux fois, er wird nicht zweimal sterben, heißt das. Vielleicht irgendeine Erinnerung an den Film Stirb langsam. Auf jeden Fall, oben drüber steht noch Messias, ganz oben über dem Porträt von Jesus. Und dann, wenn ich dann meine Brüder frage, was hat das jetzt zu bedeuten, was will der Künstler oder auch der Busfahrer, der dem Künstler den Auftrag gegeben hat, Aussagen durch diese Kunstwerke, dann sagen meine Brüder immer, mach dir darüber keine Gedanken, der weiß das selber nicht, der Künstler. Es ist einfach Durcheinander, es ist Drogenrausch, es ist Voodoo. So ähnlich, wie wir das in diesem Film gesehen haben. Es geht um Berauschung, es geht um Trance. Und was man nicht direkt bemerkt, hier auf diesem Bild, könnt ihr das sehen hier, was da hinten steht? Le Fils de Dieu, der Sohn Gottes, das ist eine Lottobude in Port-au-Prince, eine der ärmsten Städte dieser Welt. 2 Millionen Einwohner, aber alle 300 Meter findest du so ganz kleine Ständchen, wo man Lottoscheine kaufen kann. Und da gibt es so verschiedene Lottogesellschaften. Die eine heißt eben Sohn Gottes, Le Fils de Dieu. Die andere heißt Père Eternel, der ewige Vater. Oder dann auch Le Saint-Esprit, der Heilige Geist. Also die ganze Dreieinigkeit wird da beansprucht. Und dann gibt es auch viele Lottogesellschaften, die nach katholischen Heiligen benannt werden. Und es ist tatsächlich so, dass der Voodoo-Gläubige, müsst ihr euch das so vorstellen, der will eigentlich die Geister und die Dämonen nicht verehren, sondern er möchte sie einfach gebrauchen, damit sie ihm irgendwelche Vorteile beschaffen. Eben am besten, dass sie reich werden. Und das geschieht natürlich am allereinfachsten, wenn man Lotto spielt. Wir haben einen Bibelcenter-Leiter, der auch eine Abteilung der Emmaus Bibelkurse verwaltet und Bibelkurse verteilt und korrigiert, heißt Fritzner. Und er wuchs in einer Voodoo-Familie auf, die Mutter war Voodoo-Priesterin und die Menschen kamen zu ihr nicht so sehr, um geheilt zu werden oder um andere Menschen zu verfluchen. Die allermeisten Kunden kamen, weil sie wollten, dass die Voodoo-Priesterin sich in Trance begibt. Sie hatte diese Fähigkeit, um dann mit den Geistern Kontakt aufzunehmen und die Geister zu fragen, wie denn die Lottozahlen am nächsten Wochenende lauten würden. Und das tat sie regelmäßig und die Kunden wurden dadurch zweimal betrogen. Zum einen durch die Lottogesellschaft, die den Lottoschein verkaufte und zum zweiten Mal dann durch die Priesterin, die natürlich auch ihr Geld verlangte für ihre Dienste. Und ich habe den Fritzner gefragt, ja, ist ja klasse, wenn man das aus dem Jenseits erfahren kann, wie die Lottozahlen lauten. Wie oft hat deine Mutter denn den Jackpot geknackt? Und er hat gesagt, ja, nie. Sie hat es nie geschafft, die Lottozahlen vom kommenden Wochenende richtig zu erraten durch ihren Kontakt mit den Geistern. Und das ist letzten Endes, in welche Religion auch immer ihr schaut, ihr könnt das, die Religion der Christen auch gleich mit hineinpacken, letzten Endes, eben wenn man christlichen Glauben falsch lebt, letzten Endes sucht der Mensch in der Religion einfach seinen Vorteil, wie er natürlich denkt, er auch ans Jenseits denkt, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen, wie muss ich mir das erarbeiten, aber sehr oft geht es eben in der Religion auch um die Frage, was muss ich tun, damit es mir hier auf der Erde besser geht, damit ich hier auf der Erde gesegnet werde, reich werde, Geld habe, gesund bleibe, keine Unfälle erleide, einen lieben Ehepartner bekomme, einen guten Job bekomme und so weiter und so fort. Und dann ist das Wohlstandsevangelium letzten Endes nicht viel anderes als ein Voodoo-Gläubiger, der eben über den Weg der Geister versucht, an seinen Reichtum zu kommen. Zur Zeit Jesu, als der Herr Jesus geboren wurde, zur Zeit des Kaisers Augustus, Kaiser Augustus regierte von 27 vor bis 14 nach Christus, also die ganze Zeit der Geburt Jesu war umgeben von der Regierungszeit des Kaisers Augustus, und es wurde eine Inschrift gefunden, sie stammt aus dem 9., also aus dem Jahre 9 vor Christus, zu Ehren des Kaisers Augustus verfasst, vermutlich zu seiner Geburtstagsfeier, und auf dieser Inschrift stand Folgendes: Die göttliche Vorsehung hat Augustus das Leben geschenkt und ihn mit Tugend erfüllt, um unter den Menschen das Werk eines Wohltäters zu tun. Er ist für uns und alle unsere Nachkommen zum Retter geworden, der allem Krieg ein Ende bereitet und überall Ordnung geschaffen hat. Der Tag, an dem der Gott Augustus geboren wurde, ist der Anfang des Evangeliums für die Welt. Nun, die römischen Kaiser wurden ja als Götter verehrt, der berühmte Kaiserkult, den dann die Christen ja auch ablehnten und dafür verfolgt wurden. Und interessant ist, dass das Wort Evangelium in dieser Inschrift schon gebraucht wird. Der Tag, an dem der Gott Augustus geboren wurde, ist der Anfang des Evangeliums für die Welt. Evangelium, bekannt natürlich aus den Evangelien, wird gebraucht von Matthäus, Markus, Apostelgeschichte, Briefe, insgesamt 62 Mal im nicht sogar mehr, über 62 Mal im Neuen Testament in den Briefen, 62 Mal und dann die anderen Stellen noch dazu. Evangelium heißt frohe Botschaft, und auf dieser Inschrift wird das so gedeutet, dass die Geburt des Kaisers Augustus, dass er gekommen ist, die frohe Botschaft ist für die Welt. Und was wird mit dieser frohen Botschaft verbunden? Dass er zum Retter geworden ist, der allem Krieg ein Ende bereitet und überall Ordnung geschaffen hat. Frieden, Sicherheit, Wohlstand für alle. Wenn das einer bringen kann, wenn das einer gewähren kann, ja, dann brauchen wir die Religion schon mal für den Frieden auf der Erde nicht mehr. Und so wird es ja dann auch kommen. Ich will jetzt nicht in die Prophetie abgleiten, aber der Antichrist wird das den Menschen anbieten, und er wird in Konkurrenz stehen zu der großen Hure der Weltreligion am Ende der Zeit. Da kommen wir zurück nach Haiti. Wie ist das jetzt mit den Christen in Haiti? Sie kommen in der Regel alle aus dem katholischen Voodoo oder aus dem Voodoo-durchsäuerten Katholizismus. Und sie haben alle versucht, in ihrem Leben irgendwie durch Religion, eben durch Voodoo, durch Lottospielen, durch Dämonen befragen, irgendwie reich zu werden, und das hat bei den allermeisten nicht geklappt. Jetzt kommt das Evangelium auf diese Insel und die Gemeinden sind brechend voll. Es gibt in Haiti statistische Untersuchungen, dass etwa 30% der Bevölkerung in evangelikale Gemeinden gehen. Und wenn du am Sonntagmorgen in dieser 2-Millionen-Stadt Port-au-Prince durch die Gassen gehst, dann hörst du alle paar hundert Meter aus irgendeinem Winkel christliche Lieder, die gesungen werden. Und ich war natürlich beeindruckt, als ich 1996 zum ersten Mal nach Haiti fuhr, um dort die Emmaus-Arbeit zu organisieren und sie dezentral in diesem Land einzurichten, dass also Haitianer selber die Verantwortung für diese Arbeit übernehmen und wir sie nur noch mit Literatur beliefern, aber sie dann die Arbeit selber fortlaufend betreuen. Das hat sich gut entwickelt bis zum heutigen Tag. Aber immer wieder kommt man in Gemeinden, die brechend voll sind, und du fragst dich, wow, sind die alle da, weil sie das Evangelium wirklich verstanden haben? Was ist der Unterschied zwischen einem, der aus dem Voodoo kommt und mit einer Voodoo-Konzeption in eine Gemeinde kommt, und einem, der das Evangelium richtig verstanden hat? Der Voodoo-Flüchtling, so nennen wir diese Menschen oft, kommt aus dem Voodoo in eine christliche Gemeinde und er denkt, hier habe ich den stärkeren Gott, den wahren Gott, den richtigen Gott, und der beschützt mich vor den Flüchen der Voodoo-Priester, der beschützt mich vor den Dämonen, die mich irgendwie negativ beeinflussen oder mir schaden wollen, und hier flüchte ich mich unter den Schutz des wahren und allmächtigen Gottes. Das ist ja schon mal ein guter Gedanke. Aber sie kommen mit ihrer Voodoo-Konzeption und denken, wir müssen jetzt einfach das, was wir vorher bei den Voodoo-Dämonen bekommen wollten, müssen wir jetzt dem wahren und allmächtigen Gott vortragen. Der ist ja mächtig, uns das zu geben. Eben Geld, Reichtum, Gesundheit, Bewahrung vor Unfällen, ein glückliches Eheleben, einen Job oder was auch immer ich mir wünsche hier auf der Erde. Natürlich nehmen sie auch das Geschenk der Sündenvergebung gerne mit und so weiter. Aber in ihrem Glaubensmuster, das sie haben, ist Gott einfach der bessere Weihnachtsmann im Vergleich zu den Voodoo-Dämonen, bei denen sie vorher versucht haben, das alles zu bekommen. Und das ist letzten Endes auch wieder Wohlstandsevangelium. Ich möchte einfach, dass Gott das tut, was ich möchte und was ich brauche. Wer ist Jesus für dich? Wir kommen wieder nach Deutschland. Ist Jesus wirklich dein Retter zum ewigen Leben? Also nicht nur ein Wohltäter, dem du dich anvertrauen willst, dass es dir gut geht hier auf der Erde. Ich erinnere an die Spannungen in den Evangelien, die Erwartungen an den Herrn. Er sagt einmal, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. Um sein Leben zu geben als Lösegeld. Jesus ist gekommen, um uns vor der ewigen Verdammnis zu erretten. Um uns vor einem gerecht richtenden Gott, der uns für unsere Sünden gerecht richten muss, weil er sich selbst es nicht verleugnen kann, vor diesem Gott, vor dem Schöpfer des Universums und vor dem, der über alles regiert, vor dem und seinem gerechten Gericht ist Jesus gekommen, uns zu erretten, indem er selber zum Fluch geworden ist, indem er selber ans Kreuz ging, da wo wir hätten hingehen müssen als Sünder, dort hat er sich für unsere Sünden schlagen lassen. Hast du das verstanden? Bist du zu ihm gekommen, weil er dein Retter ist, der dich vor dem gerechten Urteil errettet, indem er es selber auf sich genommen hat? Bist du zu ihm gekommen, weil er dein Herr sein soll, dem du nachfolgen möchtest, dem du dienen möchtest, ganz egal, was er für dich geplant hat, ganz egal, welche Konsequenzen du erleiden musst, wenn du ihm dienst? Bist du zu ihm gekommen, weil du erkannt hast, dass er dein Reichtum ist und deine Liebe? Das ist die große Herausforderung, die das Evangelium richtig verstanden an unsere Herzen richtet. Der Appell, der an uns ergeht, ist diese Frage: Was ist Jesus wirklich für dich? Und wir sind alle in der Versuchung, Gott letzten Endes zu wählen, weil wir denken, dass er der beste Weihnachtsmann ist, von dem wir die besten Geschenke bekommen. Ich bin jetzt seit 35 Jahren, ja schon etwas mehr, 37 Jahren gläubig. Ich habe im Laufe der Zeit, wo ich mit vielen Menschen über den Glauben gesprochen habe, immer wieder Menschen gefunden, die verbittert waren. Gläubige auch, die enttäuscht waren, verbittert waren. Ich erinnere mich an diese Missionarin, die von dem Missionsfeld zurückkamen und total erkaltet war in ihrem Glauben. Und ich erfuhr dann, dass sie, sich gesagt hat, eigentlich möchte ich eine glückliche Ehe finden in meinem Leben. Und damit Gott mir das schenkt, gehe ich jetzt ein paar Jahre aufs Missionsfeld und diene dort. Vielleicht lerne ich dort einen Christ kennen, der dann mein Ehemann werden kann oder ich finde es, wenn ich wieder nach Hause komme. Sie war zurückgekommen vom Missionsfeld, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie schon in Deutschland war, ein Jahr, zwei Jahre, und sie war immer noch ledig. Sie war total enttäuscht darüber. Die Erwartungen, die sie an Gott hatte, waren nicht in Erfüllung gegangen. Es muss nicht ein unerfüllter Ehewunsch sein. Es kann irgendein Wunsch sein, den man hat, der nicht in Erfüllung geht, oder irgendeine Prüfung, die den Glauben erschüttert und man sagt sich plötzlich, ja, lohnt sich das wirklich, Jesus Christus nachzufolgen? Du wirst vielleicht mit einer unheilbaren Krankheit gesegnet, in Anführungsstrichen. Was bedeutet dir Jesus? Möchtest du ihn nur für irdischen Segen, für irdischen Erfolg, für irdischen Reichtum? Oder hast du dein Leben bedingungslos an ihn ausgeliefert? Ich möchte zum Abschluss erinnern, hier ist er, an Aristarchus. Wisst ihr, wer Aristarchus war? Ist nicht so bekannt. Seine Eltern, da spekuliere ich jetzt ein bisschen, aber Namensgebungen haben oft eine Bedeutung oder sprechen davon, was die Eltern sich dachten, als das Kind zur Welt kam. Als Aristarchus zur Welt kam, nannten seine Eltern ihn der beste Herrscher oder der Erzherrscher, der Erzfürst. Also Arist kommt von aristokratisch, kennen wir, höher gestellt in der sozialen Leiter. Und Arcus, Erz auf Deutsch, ist dann eben der Erzbischof, der Erzfürst, der Erzherzog, der noch höher ist als die anderen. Und so nannten sie ihn eben Aristarchus, wahrscheinlich in der Erwartung, dass er etwas ganz Großes werden würde in seinem Leben. Doch dann, wahrscheinlich zum Schreck seiner eigenen Eltern, bekehrte sich dieser Aristarchus irgendwann unter der Predigt vielleicht des Apostel Paulus oder eines anderen. Und wir sehen ihn in der Apostelgeschichte mehrere Male, immer in Begleitung, als Begleiter von dem Apostel Paulus. Und anstatt die große Hoffnung seiner Eltern zu erfüllen, landete er auf einem römischen Schiff als Mitgefangener des Paulus und endete in einem Gefängnis in Rom. Das lesen wir dann in Kolosser 4, Vers 10, dass Aristarchus mit Paulus zusammen im Gefängnis war. Er war schon mit ihm gereist auf dem Schiff, das lesen wir in Apostelgeschichte 27, Vers 2, das Schiff, das sie dann nach Rom führte und eben dann in der Gefangenschaft endete. Ich wünsche dir eine glückliche Ehe. Ich wünsche dir genug Geld, das du immer hast, um für deine Bedürfnisse zu sorgen und auch noch abgeben kannst an die, die bedürftig sind. Ich wünsche dir Gesundheit und ein langes Leben. Ich wünsche dir alle erdenklichen irdischen Segnungen. Und Gott ist großzügig, Gott ist gut. Und er hat kein Problem damit, uns das alles zu schenken. Aber manchmal führt er uns auf Wegen, wo er uns ganz viel davon nimmt, wie diesem Aristarchus, der auf einem Schiff landete, das Schiffbruch erlitt und die ganzen Menschen nur noch ihre nackte Haut gerettet hatten. Und dann landete er mit dem Apostel in römischer Gefangenschaft. Wir wissen nichts über seinen Ausgang, wie er geendet hat, aber diese Frage stellt uns Gott, wenn wir an das Evangelium von Jesus Christus glauben. Bist du bereit, um Jesu willen, weil er alles für dich gegeben hat, auch alles für ihn zu geben? Hüten wir uns vor dem Wohlstandsevangelium, ein Evangelium mit Hintergedanken, das darauf abzielt, dass wir glauben, weil wir denken, die Gottseligkeit wäre ein Mittel zum Gewinn, zur Bereicherung, zum irdischen Vorteil. Gott möge uns das geben, was er uns bestimmt hat, was wir zum Leben brauchen, aber er möge uns unser Herz erfüllen mit Liebe für den Herrn Jesus und dass wir ihn als unseren Reichtum und uns als größten Schatz in unserem Herzen lieben und dafür Gott danken. Ja, ich würde vorschlagen, wir halten jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft. Wir sind am Ende unserer Vorträge. Ergreife das ewige Leben. Das war der Titel des zweiten Vortrages. Und nach diesem dritten Vortrag hoffe ich, dass das einigermaßen klar ist, was das ewige Leben beinhaltet. Viel mehr als nur ein bisschen irdischen Segen. Gottseligkeit, das Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und wir möchten gemeinsam beten und uns auch gemeinsam dem Herrn anbefehlen, dass er das wirkt in unseren Herzen, dass wir das verstehen und dann auch ausleben in unserem Alltag.